Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, die Stimme des Sports. Ich bin's wieder, eure Debbie. Auch heute wieder über Zoom, da wir uns natürlich weiterhin im Lockdown befinden. Frei nach dem Thema Vielfalt des Sports können wir euch heute wieder einen überaus vielfältigen Gast präsentieren, nämlich den Leiter des Olympiastützpunkt Stuttgart, Tim Lambsfuß. Selbst Leistungssportler und Kaderathlet gewesen, da reden wir dann nachher noch ein bisschen drüber. Und dann auf dem direkten Weg zum Chefposten auf dem Olympiastützpunkt Stuttgart gelandet. Wir begrüßen recht herzlich Tim Lambsfuß. Hi!
Debbie, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein kann und auch in eurem Podcast mal auftauchen kann und da Rede und Antwort stehen kann. Wie gesagt, ich würde das vielleicht das Thema Chefposten nicht so nennen. Also es ist hier bei uns wirklich eine Sache extrem. Im Team läuft alles ab. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass ich beim OSP gelandet bin und freue mich jetzt heute auf das Gespräch.
Ja, das freut mich natürlich auch, dass du dich darauf freust. Ich hoffe auch, dass wir ein schönes, entspanntes und doch spannendes Gespräch zustande bringen. Du hast gerade schon gesagt, Chefposten ist jetzt nicht so die richtige Bezeichnung für den Leiter des OSP Stuttgart. Warum nicht? Erzähl mal, wie ist das bei euch so?
Also wir versuchen schon, die Sache hier, was den Leistungssport in der Region Württemberg oder am OSP anbelangt, extrem im Team zu organisieren. Weil, wie gesagt, wir sind absolut in der Überzeugung, dass man, wie gesagt, eben nicht von oben herab vorgehen kann, wie was richtig ist, sowohl bei uns im Laden hin, aber auch hin zu den Sportarten. Das heißt, es ist nur möglich, praktisch mit allen gemeinsam zusammen entscheiden, mit der Sportart, mit dem Trainer, mit dem Bundesschützenbegleiter, mit dem Spitzenverband, wie man sich wo ausrichtet und nur gemeinschaftlich entwickelte Lösungen sind letztendlich auch die Erfolg bringen. Deswegen, ich meine, im Sinne von Chef, man gibt von oben herab vor, wie es läuft, so kann es nicht funktionieren. Ja.
Also flache Hierarchien.
Ja, absolut.
Ja, modern, so läuft es heutzutage, oder? Auch in jedem guten anderen Unternehmen.
Also es ist absolut so, aber das wird leider oftmals von manchen Leuten doch vergessen oder rückt ein bisschen in den Hintergrund, dass man eben sagt, also wer ist eigentlich derjenige, der es entscheiden muss? Ja, und da ist bei uns ganz klar, es ist der Sportler letztendlich, der bei uns ist. Der Sportler muss wissen, was er braucht. Wir können eigentlich nur als Helfer, als Dienstleister, als Berater zur Verfügung stehen und helfen, wo wir können. Aber letztendlich ist es nicht in unserer Macht oder nicht unsere Aufgabe, von oben nach unten zu sagen, wie es so funktionieren hat. Also wie gesagt, man muss den Sportler jeden nehmen, wie er ist, da ganz individuell und dann gemeinsam mit seinem Umfeld maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Und dann kann es eben ihm das letztendliche Quäntchen vollgeben zum großen Erfolg.
Du sprichst von euch als Dienstleister. Wie läuft denn dann die Arbeit in so einem Olympiastützpunkt ab? Also du als Leiter und aber du auch mit deinem Team. Was muss man sich darunter vorstellen? Was macht denn ein Olympiastützpunkt?
Also wir sind ja so für die olympischen und paralympischen und deaflympischen Sportarten zuständig und dafür für die Bundeskader und ihre Trainer. Und wir sind letztendlich die überfachliche Instanz. Das heißt also, die fachliche Thematik oder die fachliche Aufgabe liegt in der Sportart selbst. Und wir machen alles Weiterführende. Das heißt also, wir sind letztendlich für die Laufbahnberatung zuständig. Wir sind für die physiotherapeutische Betreuung zuständig, für die psychologische Betreuung zuständig. Wir machen die Ernährungsberatung. Aber wir machen auch die ganze Diagnostiken und die Kraftbetreuung im Bereich Trainingswissenschaften. Wir sind ein medizinischer Partner, wir leiten das Internat hier vor Ort und versuchen somit, wie gesagt, mit dem Team gemeinsam eben so jeden Athlet individuell überfachlich zu betreuen. Mhm. Das ist letztendlich ganz grob gesagt, was ein OSP macht. Und wie gesagt, wir verstehen uns hier ganz klar als Servicepartner, als Dienstleister für die Sportler, aber auch für die Sportarten, für die Spitzenverbände und die Bundesstützpunkte hier vor Ort, Landesfachverbände, und versuchen, wie gesagt, hier gemeinsam einfach zu helfen, dass der Traum von jedem Sportler, wie der immer aussieht, aber bestmöglich erfüllt werden kann.
Das heißt, ihr versucht eigentlich so das Ganze drumherum, was ein Sportler braucht, um auf seiner erfolgreichen Karriereleiter steigen zu können, dass die Unterstützung bekommt, die er dann demnach braucht.
Genau. Man sagt halt einfach, wie gesagt, es wird schwer, dass jede Sportart das für sich separat organisiert. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen gibt es die Olympiastützpunkte, wo eben die Bundeskader, die Topsportler eben praktisch zusammengezogen werden und betreut werden. Und es ist genau wie du gesagt hast, also die Sportler müssen für sich mit uns gemeinsam und dem Trainerteam mehr oder weniger analysieren, wo brauchen sie welche Hilfe. Und da muss man genau gezielt sagen, was muss er sportfachlich machen in der Sportart selber, was muss überfachlich laufen, das heißt, braucht einer viel Laufbahnberatung oder ist er eher schon im Leben voll integriert, braucht einer eher im Bereich Ernährungsberatung mehr, braucht einer in der psychologischen Beratung mehr. Oder ist einer eher nur, der ein bisschen so in der Diagnostik und das Hilfs ein bisschen rausgekitzelt werden muss? So muss man das für jeden entscheiden und dann gemeinsam, wie gesagt, nach Lösungen suchen.
Das heißt, der Sportler kommt schon mit seinem eigenen Trainerteam. Also ihr stellt jetzt keine Trainer oder macht ihr das auch?
Also wir haben einige der mischfinanzierten Trainer sind bei uns angestellt. Das heißt, die typischen Schnittstellen-Trainer, die teilweise Landeskader betreuen, aber auch Bundeskader betreuen, die sind dann beim OSP angestellt. Ja. Das heißt also, wir haben Trainer im Bereich Segeln, Leichtathletik, im Bereich Judo und so weiter, sind bei uns da, die auch das sportfachliche Training und die jeweiligen Bundesstützpunkte oder Einrichtungen leiten. Wir vor Ort hier haben, wie gesagt, im Bereich Trainer, die Trainingswissenschaftler bei uns, die dann, wie gesagt, das Thema Krafttraining, Diagnostiken, Tests und so weiter mit betreuen, aber nicht dann in die Fachsportart sich da einbringen. Ja.
Okay. Und wie kommt so ein Sportler aus Baden-Württemberg jetzt an den OSP? Wie funktioniert das?
Wie gesagt, wir in Württemberg, wir haben ja unter dem Dach von der Olympiastützpunkte Baden-Württemberg sind es ja drei Standorte. Einmal wir hier in Stuttgart, dann gibt es Heidelberg und Freiburg noch. Und wir betreuen so die württembergische Region, sage ich mal so. Ja, da haben wir aktuell 13 Bundesstützpunkte, so die ehemaligen Schwerpunktsportarten. Die betreuen wir natürlich im größeren Umfang wie einzelne Athleten, sage ich mal so, von Nicht-Bundesstützpunkt-Sportarten. Aber letztendlich ist es so, sobald ein Athlet einen gewissen Kaderstatus erreicht, das heißt in unserem Fall Bundeskaderstatus hat, hat er das Anrecht drauf, bei uns Betreuung zu erhalten und betreut zu werden. Ja, da gibt es Athleten, die sind schon länger dabei, die haben schon ein größeres Trainer-Berater-Team um sich geschaut. Es gibt aber Athleten, die kommen ganz frisch rein und sind eher noch schlagen hier auf mit ihren Eltern oder auch teilweise mit dem Heimtrainer. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja.
Und die haben dann aber auch die Möglichkeit, bei euch in Stuttgart zu wohnen?
Also wir haben ein Internat angegliedert und ein kleines Wohnheim. Das heißt, wir haben Plätze für Sportler, die eben, wie gesagt, teilweise zu weit in Entfernung kommen oder auch teilweise aus anderen Bundesländern kommen, die dann eben sagen, sie suchen sich ihren Standort und bleiben hier. Da können wir, wie gesagt, von Wohnheimplätze bis Internatplätze zur Verfügung stellen. Aber die meisten Sportler, wie gesagt, leben entweder in der Region oder pendeln zum OSP.
Ja. Ja, oder starten erst im Internat und suchen sich dann hier irgendwo eine Wohnung. Das ist ja auch schon diverse Male vorgekommen, glaube ich.
Auch, gibt's auch, ja. Also, aber auch da, aber auch in der, ich sag mal so, in der Wohnsituation gilt es jedem genau zu beachten. Ja, es gibt viele Sportarten, da wird man erst relativ erfolgreich, wenn man schon weit aus dem Schulalter raus ist. Andere Sportarten sind wieder relativ früh, da musst du extrem früh im Internat anfangen. Und das sieht man bei uns, also wie gesagt, bei uns im Internat, wir haben 12-jährige Turnerinnen da, das sind die absolut jüngsten, ja. Wir haben im Wohnheim BMX-Fahrer, die sind 20 und es gibt in manchen Sportarten, wo die großen Erfolge erst mit Mitte 20, Ende 20 erzielt werden. Ja. So ist es ganz unterschiedlich zu sehen. Und auch nicht für jeden ist es in der Naht oder die Wohnheimslösung das Richtige. Das heißt, man muss einfach wirklich jeden sich ganz gezielt anschauen und überlegen, für wen ist was wie richtig. Ja.
Das heißt, ihr bietet so ein richtiges Rundum-Sorglos-Paket an oder versucht es zumindest?
Versuchen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir tun unser Bestmögliches. Wir wissen auch, dass man sich immer wieder weiterentwickeln muss. Wir gehen auf Wünsche und auf Bedürfnisse gezielt ein. Aber es ist so, wie du sagst, also wir versuchen im Bereich der überfachlichen Betreuung als Servicepartner bestmöglich zur Verfügung stehen und da alle Wünsche zu erfüllen. Ja.
Und du als Leiter des Olympiastützpunkt Stuttgart kennst dich dann auch mit 13 verschiedenen Sportarten 1A aus?
Das würde ich jetzt mal nicht sagen. Ja. Also wir haben natürlich in der Funktion jetzt von mir, man hat natürlich einen extrem guten Überblick über alles. Also man weiß schon, was die Sportarten heißen, wie es in den Sportarten zugeht, wie da Strukturen in den Sportarten sind, wie da Richtlinien sind, wie da Kontakte zum Spitzenverband sind, wie da Abläufe sind. Aber ich würde mir das nicht rausnehmen zu sagen, ich bin inhaltlich ein Experte in der Sportart. Muss man aber auch nicht sein. Also wir müssen das die Strukturen kennen, Abläufe kennen und so weiter drum dran. Und dann aber, wie gesagt, haben wir Ansprechpartner in der jeweiligen Sportart, die uns dann eben, wenn es ums Inhaltliche, Fachliche oder um eben, ja, so Insider-Sachen geht, eben da zur Verfügung stehen.
Was ist die außergewöhnlichste Sportart, die ihr in Stuttgart betreut?
Das ist ja für uns, ist es ja, sind die Sportarten, ist weniger als Außergewöhnliches dabei, weil es bei uns das tägliche Geschäft ist, ja. Aber es ist halt einfach, es geht von den klassischen Sportarten wie Handball, Turnen, Leichtathletik, über die Kampfsportarten, Judo, Ringen, geht es hin über BMX, Straßen, Bahnradsport, über Tennis, Trampolinturnen, rhythmische Sportgymnastik, bis hin eben auch zu Sachen, die relativ kurzfristig erst zu den Spielen kommen werden oder kommen können, wie zum Beispiel das Thema Breaking oder das Thema Skateboard. Und auch solche Leute betreuen wir hier. Und das sind wahrscheinlich schon eher die Raritäten, sagen wir so, ja.
Das ist aber auch spannend dann, wenn sich der Olympiastützpunkt so verändert und neue Sportarten aufnimmt, in Anführungsstrichen, die dann auch in den nächsten 10 Jahren, sagen wir mal, zu den Olympischen Spielen kommen, oder? Wie läuft das
also, dann? Also es ist nicht so, dass wir die aufnehmen. Es geht so, dass praktisch das IOC mit den NOKs entscheiden kann über das olympische Programm. Und es gibt einfach Verbände, die sind fix olympisch. Es gibt Verbände, die sind vorübergehend olympische Verbände. Und es gibt die nicht olympischen Verbände. Und es gibt aber auch dann, wie gesagt, Sportarten, die dann im Olympiaprogramm der jeweiligen Austragungsstätte liegt. Und somit kann sich so das Thema eben Angebot und Sportarten schon extrem vielfältig gestalten, ja. Und somit ist immer wieder was Neues dabei. Es gibt so wieder die klassischen Sachen, aber auch wirklich so spezielle, die dann auch wirklich interessant sind, sich da einzuarbeiten und da zu sehen, wie da die richtige Betreuung ablaufen muss.
Ihr hattet jetzt in dieser Pandemiezeit auch eine sehr herausfordernde Umstände, wie ihr es euren Sportlern denn am besten recht machen konntet, da ja viele auch nicht trainieren konnten oder auch wollten. Wie war das?
Also wie gesagt, im Nachgang müssen wir sagen, da waren wir schon, haben wir schon sehr, sehr kein Glück gehabt, aber wir haben das auch hart mit Hygienekonzepte und mit Rahmenkonzepte und mit Richtlinien und mit ganz klaren Verordnungen und Vorgaben haben wir es hinbekommen, relativ schnell nach dem ersten Lockdown wieder für die Top-Elite aufzumachen. Wir waren da immer, wie gesagt, extrem vorsichtig damit, auch sehr restriktiv. Also wir waren nie irgendwie so die Vorreiter, die nach vorne geprescht sind, sondern man hat sich das teilweise auch erstmal, wo der Lockdown kam, Deutschland angeschaut, wie andere damit umgehen, wie sich die Zahlen, die andere vielleicht ein bisschen früher geöffnet haben, wie sich die da entwickeln. Man hat dann aber relativ schnell eine Möglichkeit gesehen, unter welchen Bedingungen man eben auch wieder öffnen kann. Das war anfangs, wie gesagt, unter extremen Bedingungen von Zugangstests über Fiebermessen, über Fragebögen ausfüllen, über sämtliche Kontakte der letzten Zeit, wo jemand wie wo war. Und dann teilweise wirklich in Hallen mit 1000 Quadratmeter waren wir nur ein Sportler, ein Trainer dabei. Also anfangs ganz, ganz auf niedriger Flamme. Aber wie gesagt, man war immer dankbar, dass man den Rückhalt von der Politik und auch von der Kommune hier in Stuttgart bekommen hat, dass man da die Chance gehabt hat, unter diesen Bedingungen das zu machen. War aber immer auch seiner Verantwortung sich bewusst. Wie gesagt, auch wenn dann die Öffnung immer mehr kam, man hat die Öffnung zwar mitgetragen, aber immer nie im vollen Umfang. Wir sind immer relativ restriktiv davor gegangen und waren auch eher zurückhaltend mit Entscheidungen. Und sind aber bislang auch jetzt mit dem Thema extrem gut gefahren. Also wir haben relativ früh Leute dann bei Verdachtsfälle isoliert, die Erstkontakte schon isoliert, weit bevor sie überhaupt zum Test- und Gesundheitsamt kamen. Und müssen jetzt im Nachgang sagen, das war zwar alles eine verrückte Zeit und auch eine extreme Herausforderung für alle, aber auch, natürlich auch für die Sportler, ja, weil die natürlich auch sich extrem zurückgehalten haben in ihrem privaten Umfeld und auch im Sport sowieso. Aber man hat hinbekommen, dass wir jetzt hier in Stuttgart sehr gut durch die Pandemie bislang gekommen sind. Wir haben erst, in Anführungszeichen, 7 Corona-Fälle gehabt hier am Standort, die, wie gesagt, immer relativ zügig erkannt, auch super isolieren konnten dann und praktisch auch jetzt im Nachgang wieder sehr gut betreut mit dem Wiedereinstieg in den Sport. Und da können wir schon dankbar schätzen, ja, dass es bei uns so funktioniert hat und dass es auch alle mitgetragen haben.
Das hat aber über ganz Deutschland verteilt manchmal mehr, manchmal weniger gut geklappt. Wie schätzt du denn die Chancengleichheit ein, jetzt auch in Bezug auf die Olympischen Spiele, die nun ja doch im Juli und die Paralympischen Spiele, die in Tokio stattfinden sollen?
Also wie gesagt, da haben wir uns jetzt mit dem Thema, das ist ja immer so eine Sache, die man im Kopf hat, aber wo ich mir bislang eben nie großartig Gedanken darüber gemacht habe. Ja. Weil ich gesagt habe, es ist eben das Thema, dass man ganz oft dann Äpfel mit Birnen vergleicht. Man weiß nicht genau, wie die Situation vor Ort, wie läuft was, wie vor Ort. Läuft die eine Sache vielleicht schlechter, die andere Sache vielleicht besser? Wie sieht es im Ausland aus? Es gibt Länder, die sind bestimmt extrem benachteiligt gewesen, andere Länder waren extrem bevorteiligt. Man muss die Situation, glaube ich, annehmen, wie es ist. Das machen wir auch. Wir versuchen aus der Situation hier für uns das Bestmögliche zu machen, die Leute bestmöglich im Hinblick auf die Spiele vorzubereiten, dass die jegliche Möglichkeit der Betreuung und Beratung und der Dienstleistung bekommen können. Aber wie gesagt, auch immer ganz klar, es muss Corona-konform ablaufen. Man muss eher restriktiver sein, die Vorgaben sind. Und wie gesagt, es darf nicht um jeden Preis passieren. Also es ist uns auch ganz klar, dass wir auch eine Verantwortung für die Sportler hier haben. Und dass wir sagen, also wir wollen das Beste. Wir versuchen für den Leistungssport alles zu machen. Wir versuchen da wirklich Gewehr bei Fuß zu stehen und uns auch da über das normale Maß hinaus einzusetzen. Aber man muss wirklich auch der Situation gerecht werden und das auch mit einplanen. Ja. Ich sehe vielmehr das Thema mit dem Thema Chancengleichheit, in dem Thema mit der Qualifikation. Das heißt also, die Leute, die eben noch nicht qualifiziert sind für die Spiele, wie sehen Qualifikationsturniere oder Maßnahmen aus, wo einfach wenig stattfindet, bis teilweise gar nicht stattfindet, das ist, glaube ich, eine viel entscheidendere Frage. Ja. Das heißt eben, die Sportler, die eben noch nicht durch sind von der Qualifikation, wie läuft für die nächsten Monate ab, dass die das hinbekommen?
Und da habt ihr noch keine Nachricht drüber?
Man hat halt durch das, dass es so eine schnelllebige Sache ist, hat man wieder die Themen, dass dann immer wieder in der Sportart findet dann ein Weltcup in Doha statt, in der Sportart findet dann ein Weltcup in Zagreb statt. Man verfolgt es tagesaktuell, auch wie das hinsichtlich der Olympischen Spiele und Australian Open und so weiter. Aber man kann eben das Thema, die Planung, die hat eben keiner so richtig Zeit. Also es weiß keiner, es gibt noch 3 Möglichkeiten, die werden so und so gewichtet. Das weiß keiner. Man muss es wirklich von Tag zu Tag sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Man muss schauen, wann gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass das stattfindet. Wie ist auch die Sache, Thema Anreise, Thema Rückreise, Thema Hygienestandards, nicht nur hier bei uns, sondern auch eben da vor Ort. Kann man das überhaupt mitgehen? Und wie gesagt, unter zig Aspekte ist dann eben, wie gesagt, die Zeit, alles, was wir heute diskutieren, kann morgen schon wieder alt sein. Somit muss man wirklich tagesaktuell einfach da am Ball bleiben und hoffen und bestmöglich weiterarbeiten, da zusammenhalten, wie gesagt, den Kopf in den Sand stecken und dann wird man es auch gemeinsam die Monate noch hinbekommen, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es für den ein oder anderen Sportler, gerade auch im Hinblick auf so Qualifikationen, doch mit der Absage oder der Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele im letzten Jahr doch mental ein bisschen eine schwierige Situation war. Ist denn die Nachfrage hochgegangen nach gerade so Mentaltrainern und so von den Sportlern?
Also du hast natürlich schon das Thema, die Nachfrage ist nach oben gegangen, aber das war natürlich auch ein Thema, das eben auch, es war generell mehr Zeit. Ja, durch das, dass die Sportler normalerweise extrem getaktet sind und extrem viel reisen und extrem viel sich bei Lehrgängen und Maßnahmen befinden, hat er der Sportler unterm Strich eher mehr Zeit gehabt wie davor. Das heißt, er konnte sich natürlich eben dem Thema Beratungsleistung, ob das jetzt im Bereich Ernährung, Psychologie oder auch andere Sachen anbelangt, einfach auch sich mehr, die mehr sich zugute führen. Ja. Ob das jetzt immer dran hängt, weil er es jetzt definitiv in dem Moment gebraucht hat, weil er vielleicht in ein Loch gefallen ist, ist es schwer zu sagen. Definitiv gibt es so Beispiele, die natürlich die für einen großen Traum gekämpft haben, ihn auch schon teilweise mit Qualifikationen ermöglicht haben, eigentlich nach dem Spiel aufhören wollten. Und dann haben die auf einmal mitbekommen, ihr müsst noch ein Jahr länger weitermachen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Das ändert ja erstmal die ganze Karriereplanung, die ganze Lebensplanung. Und aber definitiv war es für die Sportler auf gar keinen Fall einfach. Ja. Das heißt, die haben relativ schnell wieder in ihr gewohntes Trainingsalltag zurückgekommen. Aber natürlich erstmal ohne die eigentliche Sache, warum man Leistungssport macht, natürlich um den Erfolg zu haben, in der Halle, oben Treppchen zu stehen, die Nationalhymne zu hören. Das gab es erstmal nicht. Ja. Das heißt, die haben die erstmal weiter trainiert, teilweise bis zu 35 Stunden die Woche, ohne eine Maßnahme. Und sich da jetzt, glaube ich, eben über die lange Zeit immer wieder zu motivieren und immer am Ball zu bleiben, das ist das viel größere Thema. Ja. Aber das machen sie sehr, sehr gut. Da sind sie extrem diszipliniert und auch schauen da recht positiv nach vorne. Ja. Sie wissen, dass es einfach so ist. Und da hört man nie irgendwo, dass einer so, oh, und will ich nicht und so weiter. Also alle da sehr, sehr vorbildlich. Aber wie gesagt, es ist eine extrem schwierige Situation für die alle. Die Unsicherheit und alles, aber ja, also wie gesagt, man kann nicht mehr machen, wieder positiv dabei bleiben und mit positive Gedanken angehen und sich jeden Tag aufs Neue motivieren und einfach hoffen, dass man eben die Pandemie besiegt, ja, und auch dann wieder zum normalen Alltag übergehen kann.
Das heißt, ihr hattet jetzt im zweiten Lockdown, hattet ihr gar nicht geschlossen. Da war der OSP immer offen und die Sportler konnten auch immer trainieren. Ist das richtig?
Ja, also wir hatten wirklich, ich erinnere mich ganz genau dran, ich meine im März, April mal 2 Wochen oder zu. Und ansonsten hatten wir bislang immer offen. Ja. Aber wie gesagt, unter extreme Auflagen und Vorkehrungen. Wir sind dankbar, wie gesagt, dass die Entscheider in Politik und sowohl auf Landes- oder Bundespolitik als auch auf der Kommunalpolitik da eine Lösung gefunden haben für den Spitzensport. Ja. Aber setzen die auch wirklich mehr als 18 um. Ja. Aber konnten definitiv in der ganzen Zeit jetzt hier weitermachen. Aber wie gesagt, man konzentriert sich extrem auf das Thema Olympische Spiele. Wer hat die Chance noch? Wer ist schon qualifiziert? Und um die Leute geht es in allererster Linie. Dass die eben, wie gesagt, sich A, vorbereiten können, A, da am Ball bleiben können. Und aber auch, was natürlich beim ersten Lockdown das Hauptthema war, dass man gesagt hat, also man kann einen Spitzensportler, der aus 35 Stunden Training kommt, nicht heute auf morgen runterfahren auf Null. Das wäre einfach auch gesundheitlich ein Debakel, ja. Was Corona-Erkrankungen und so weiter anbelangt. Und ich glaube, so wie das jetzt lief, kann man da, wie gesagt, von allen Seiten sehr, sehr zufrieden sein.
Das heißt, ihr befindet euch in der absoluten heißen Phase in Richtung Tokio. Jetzt kam in unserer Gesellschaft in den letzten Wochen doch schon der ein oder andere Vorstoß. Jetzt momentan auch mit, es sollten nur Geimpfte zu Konzerten dürfen und Veranstalter müssen sich da schon drauf vorbereiten. Wie siehst du denn die Frage nach dem Impfen der Athleten vor den Olympischen Spielen?
Wie gesagt, ich bin da zum einen sehr, sehr dankbar, dass dieses Thema bei uns nicht liegt, ja, sondern dass es eben, wie gesagt, eine Sache vom DOSB oder von den Spitzenverbänden ist, wo ich immer so klar vorgebe, dass ich sage, also wir zum Impfen kann jeder eine Meinung haben, ja, aber der OSB ist jetzt keine Plattform, um diese Meinung zu tun. Also wir das ist unsere Aufgabe, da Position zu beziehen und das werden wir auch nicht machen, ja. Momentan ist es zumindest die, dass der IOC-Präsident, der Bach, klar gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben. Das ist schon heute so. Ob sich da noch was ändert, muss man beobachten. Inwieweit das Thema dann ist, ob man noch fliegen darf, Hotel übernachten kann und so weiter, ist alles ein großes Thema. Es gibt, wie gesagt, Impfgegner, es gibt Impfbefürworter und so weiter drum dran. Aber da ist ein Thema definitiv, wo wir uns erstmal sehr, sehr bedeckt halten. Wir haben private Meinung dazu. Aber wie gesagt, das ist so ein privates Thema, das eben hier erstmal bei uns nichts verloren hat.
Klar, aber der ein oder andere Sportler, der sich von euch betreuen lässt, der kommt ja dann doch wieder zu euch und sagt, hey, keine Ahnung, ich will mich nicht impfen lassen, was mache ich denn jetzt? Und dann kommt ja also, doch wieder eure Betreuung ins Spiel.
Nee, also das ist ja, wie gesagt, das ist ja so ein Thema, das letztendlich es gab ja vorher Impfsachen, dass du praktisch für gewisse Reisen gewisse Reiseimpfungen gebraucht hast und so weiter drum und dran. Die können wir alle darstellen, das ist auch kein Thema. Ja. Die Frage ist, das Thema, wenn der Sport selbst geimpft werden wollte, wann taucht er denn irgendwo auf? In welcher Gruppe ist er denn drin, wenn es um Impfen geht? Aber da ist das Thema, wie gesagt, liegt da aus meiner Sicht bei den Spitzenverbänden. Da muss letztendlich die Nationalmannschaft der jeweiligen Sportler entscheiden, wie sie zieht es. Was gibt sie vor für Einsätze in der Nationalmannschaft im Ausland? Und dann muss es letztendlich ein Sportler mit seinem, also letztendlich der Sportler, ein mündiger Sportler für sich selber entscheiden, was er da will. Ja. Und wie gesagt, ich würde mir da momentan das nicht rausnehmen wollen, zu sagen, Das ist richtig, das ist falsch. Es wird natürlich bei uns jetzt im Zuge von dem, was läuft, Informationen zum Thema geben. Dass man sagt, man informiert mal drüber, wie da Stände sind und so weiter drum dran. Aber es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, was ist da richtig, was ist da falsch.
Nö, auf gar keinen Fall. Aber im Endeffekt, wenn die Sportler bei euch eine psychologische Betreuung in Anspruch nehmen, dann kann das ja auch immer noch mal ein Thema werden. Ja.
Doch das ist ja auch ein Thema, was in so einer psychologischen Sache abgeht oder auch in einem medizinischen Gespräch, das ist ein Thema, wo es bei uns ankommt, was eben sehr, sehr vertrauensvoll und datenschutzrichtig gern so läuft. Das kann bestimmt ein Thema da sein, dass Leute sagen, du, also unabhängig von dem Impfthema, also ich kann mir gut vorstellen, dass in etliche Gespräche, in psychologischen Gespräche, das Thema ist mit dem Corona. Ich habe vielleicht auch Angst, irgendwo hinzugehen oder wie ist es, wenn ich mich da einstecke, wieder einstecke in den Sport? Ich weiß es nicht, ich weiß es ja wirklich nicht, aber ich kann mir das schon das vorstellen, das liegt auf der Hand. Das sieht ja jeder bei einem selber, wie er das Thema belastet. Ja, wo man sich Gedanken macht, du, wie ist es da? Oder wenn da was wäre, wie ist dann die Chance, dass man wieder gesund wird? Wie ist das Thema mit Reisen? Kann ich da gerade hin? Wie mache ich das und so weiter? Das ist natürlich liegt auf der Hand, dass es jeden da belastet gerade.
Ja, klar. Corona ist und war, glaube ich, für uns alle ein Kampf. Aber habt ihr denn beim OSP jetzt speziell auch irgendwelche positiven Rückschlüsse daraus gezogen? Weiß ich nicht, vielleicht zum Beispiel Digitalisierung oder andere Vorstöße, die es gab, die sich als positiv herausgestellt haben?
Also ich glaube, das ist ja die Chance, wo man nutzen muss, dass man eben sagt, die Pandemie, die ist da, die ist ja nicht von der Hand zu weisen, ja und alles, ja. Und dass die Vorteile mit sich gebracht hätte, das würde ich niemals so formulieren, weil es natürlich, also einen Vorteil gab es ja nicht, ja. Aber natürlich hat man aus der Situation erkannt, dass zum Beispiel mit der extremen Reduktion von Athleten, dass eben nur noch wirklich die Top-Elite Zugang hatte, natürlich die Top-Elite noch um einiges besser betreut worden ist wie vorher. Da man extrem flexibel war, dass man jemand Vollzeit nebendran stehen konnte und so weiter. Das heißt, von der Betreuungsintensität war das natürlich deutlich mehr, wie das sonst läuft, weil wir normalerweise viel, viel mehr Athleten betreuen. Also in Stuttgart, wir uns sind 505 Athleten zugeordnet, die wir betreuen. Und anfangs in der Pandemiezeit waren das halt 20, 30. Das heißt, also, das war natürlich eine ganz andere Sache, ja. Und das Thema, was du jetzt auch angesprochen hast, also dass man auf einmal gemerkt hat, also ich war erst vor der Pandemie ein Jahr am OSP, aber bin das Jahr extrem viel auch gereist, also in Hamburg, in Berlin, bei Gesprächen in Frankfurt und so weiter. Natürlich doch das Thema, dass eben das mit dem sich Treffen verboten war, die persönlichen Kontakte reduziert worden sind und so weiter, dass viel auf Videokonferenzen umgestellt worden ist, war natürlich einfach von der Zeit her eine Ersparnis, ja. Also das hat man das schon gemerkt. Das war jetzt natürlich jetzt im Bereich der Corona-Zeit, wie es wahrscheinlich jeder bestätigen kann, war das mit weniger Zeit. Man hat trotzdem extrem viel gearbeitet, extrem viel zu tun gehabt, weil es einfach extrem viel zu tun gab. Aber ich glaube, so eine Sache ist schon eine Auswirkung auf die Zukunft. Man sagt, du pass mal auf, also weniger Athleten besser betreuen und das Thema alles, was eben nicht, also alles, wo eben der Aufwand, der ökologische und ökonomische Aufwand viel zu groß ist, dass man es eben anders abwickelt. Ich glaube, da kann man schon Schlüsse draus ziehen, die danach dann die Arbeit eben noch effizienter gestalten.
Ja. Du hast es gerade schon erwähnt, du warst, als die Pandemie gestartet ist, gerade ein Jahr im Amt. Du bist jetzt seit fast genau 2 Jahren tatsächlich im Amt, oder?
Ja.
Ja, Anfang 2019.
Ja.
Ich würde gerne mal ein bisschen überleiten zu dir, zu deinem persönlichen Werdegang. Wie kommt man denn an den OSP? Wie wird man OSP-Leiter?
Ja, letztendlich ist das Thema, es ist immer schwer, also es gibt ja letztendlich ein Stellenprofil für jeden Job, ja. Aber letztendlich ist das Thema schon das, also wenn es so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit oder eine Berufung, würde ich es vielleicht nicht sagen, ist, aber wenn man einfach für das Thema Leistungssport generell brennt, ja, wenn einfach der Leistungssport einen wirklich interessiert, nicht nur, ich sag mal so, medientechnisch oder als Zuschauer, sondern dass man wirklich sagt, also man kann auch in die Athleten so reinfühlen, weil man selber vielleicht auch viel erlebt hat. Und man sieht es so als Herzenswunsch eben in dem Bereich da auch eben ein bisschen weiterzuentwickeln, ja. Und es ist eben nicht so im Bereich vielleicht in der direkten 1-zu-1-Betreuung im Bereich Trainer oder Trainingswissenschaftler, sondern eher so ein bisschen in der Bereich operative Ebene, Verwaltung, Administration, dann ist natürlich einfach so ein Job einfach ein ganz toller Job, ja. Dass man eben sagt, man hat die Möglichkeit eben für den Spitzensport gezielt an Stellen mitzuschrauben, mitzudrehen, um da die Athleten in der Entwicklung dazu zu weiter nach vorne zu bekommen, ist natürlich eine klasse Sache, ja. Aber ich würde nicht sagen, was jetzt generell Grundlage sein muss, dass man zu einem OSP kommt oder als OSP-Leiter tätig ist. Ich glaube, was wirklich die ganz wichtige Sache ist, ist das Thema, dass man die Sportstrukturen versteht, dass man versteht, wie hängt der Sport zusammen, was ja keine einfache Sache ist, ja, mit Spitzenverbände und Landesverbände. Und dann in Baden-Württemberg sind Landesverbände noch getrennt, dann gibt es Bundesstützpunkte, dann gibt es Zuwendungsgeber von Bund, von Land. Und dann spielen noch sämtliche Trainer, Manager und alles mit. Das ist also schon ein recht umfangreiches Feld, aber man muss sich einfach das strukturell auskennen. Und das andere ist das Thema einfach, man sollte einfach, wie gesagt, ein Spielwissen für einen Leistungssport haben und auch für die Athleten haben, dass man sagt, man weiß, was die mitmachen, man weiß, auf was die verzichten, man weiß, welche Themen die Athleten belastet. Das ist gar nicht im Detail, aber man hat es einfach selber so selber schon gefühlt, was Probleme im Sport sein können, wie man selber eine Betreuung sieht. Und dann ist eben das Thema, ganz offen zu sein, ganz eng an die Sportler, an die Trainer dran zu sein und einfach zuhören, was brauchen sie. Und ich glaube, das ist so die große Kunst drin.
Du warst selber Kaderathlet, du hast selber trainiert am Olympiastützpunkt Stuttgart. Wie war das damals? Was hast du denn überhaupt für eine Sportart gemacht? Und was hättest du dir damals von deinem Leiter gewünscht, was du vielleicht nicht bekommen hast und was du jetzt auch anders machst?
Also ich weiß, also ich war selber Judoka und war auch relativ früh im Judo angefangen, war dann auch in der Jugend-Junioren-Zeiten eigentlich auch recht erfolgreich, war mal Dritter bei der Junioren-Weltmeisterschaft 98. Habe dann in der aktiven Bereich aber relativ schnell mich verletzt gehabt und dann auch ein bisschen so den Anschluss da verloren, auch ein bisschen die Motivation verloren gehabt und bin dann relativ früh, doch schon mit 22, wieder aus dem Judo ausgeschieden, was doch ein frühes Alter war. Wo ich jetzt heute, aber ich zurückdenke, das nochmal anders machen würde, ich würde mich da schon nochmal ein bisschen länger noch motivieren, aber damals war es halt irgendwie, hat es damals mit dem Wechsel von Stuttgart zum Studieren nach Köln und dann mit der Verletzung, da kam irgendwie ein paar Sachen zusammen und irgendwie war das dann am Schluss dann der ausschlaggebende Punkt. Aber ich selber war auch, wie gesagt, wurde am OSP hier betreut, war hier auch bei der Laufbahnberatung, bei der Physiotherapie, in der Medizin und so weiter immer wieder zu Gast und habe das auch hier, die Betreuung vor Ort, extrem genossen. Aber denke, so wie ich jetzt zurückschaue, dass man jetzt mittlerweile ist so ein OSP schon noch mehr im Detail aufgestellt, dann noch viel schlagkräftiger, wie er damals so war. Also wenn ich mich so dazu erinnere, war das eher so relativ schlank aufgestellt, gar nicht, dass die Leistungen weniger waren und schlechter waren. Aber mittlerweile, was man jetzt hier von Equipment vorfindet, was jetzt hier die Leute für Know-how mit sich bringen, wie die Strukturen hier gewachsen sind, das ist schon eine andere Sache, wie das damals war.
Du hast Judo gekämpft in Stuttgart. Du warst für die TSG Backnang und für den KSV Esslingen bist du gestartet.
Genau, also für die TSG Backnang ist mein Heimatverein. Ich bin ursprünglich in Backnang geboren, habe da groß geworden und bin dann aber nachdem Backnang immer so mehr oder weniger in der zweiten Liga gekämpft hat, bin ich dann irgendwann nach Esslingen gewechselt, weil es einfach doch der erfolgreichere Verein der Region war und habe dann in Esslingen einige Jahre in der Bundesliga gekämpft. So. Aber Heimatverein war immer die TSG Backnang.
Also wenn ich jetzt mit meiner Rubrik entweder oder komme und ich frage Backnang oder Esslingen würde, wäre deine Antwort klar Backnang?
Ja, es ist ja das Thema. Also es ist ja beide Vereine haben ja so ein mitgeprägt, was eine schöne Zeit war. Ja. Also ich bin in Backnang als junger Kerl mit 4, 5 Jahren ins Judo gekommen und bin da heute noch Mitglied. Ja. Also das heißt, der persönliche Bezug zu dem Verein ist ganz anders. Natürlich in Esslingen war es einfach aufgrund von der Bundesligamannschaft und der Zeit einfach, hat man viele Freunde kennengelernt, auch im Ausland, die man teilweise heute immer noch hat. Deswegen ist es schwer vergleichbar, aber natürlich ist so das Thema der eigentliche Heimatverein, wo man sich dran gebunden fühlt und so weiter, ist natürlich die TSG Backnang bei mir.
Ja, es spielt immer Tradition und wo man sich am wohlsten fühlt mit rein, gell, wo man herkommt, das ist schon mal schön. Wenn man ja da noch so ein bisschen verwurzelt ist auch. Wohnst du denn jetzt noch in Backnang?
Witter, bitter. Ich bin mit 19, mit 19 aus Backnang weggezogen und bin jetzt vor 3 Jahren wieder nach Backnang gezogen.
So. Wo hast du dazwischen gewohnt?
Ich habe 4 Jahre in Köln gelebt zum Studieren.
Du warst an der Sporthochschule in Köln, ja?
Sporthochschule, genau.
Ja.
Und bin dann nach Stuttgart gezogen, habe dann in Stuttgart 4 Jahre gewohnt, habe dann 3 Jahre noch im Remstal gewohnt und dann bin ich mit der Familie nach Luxemburg gezogen, 4 Jahre lang, habe in Luxemburg gearbeitet.
Was gab es in Luxemburg? Was war das für ein Job?
Das war so eine Firma, die praktisch in 3 Bereiche gegliedert war. Zum einen mal haben sie wie eine Art OSP, praktisch das Olympische Komitee in Luxemburg, das große, die Athleten betreut. Das war die eine Sache, schwerpunktmäßig im Bereich Diagnostik, Kraft, Ernährung. Und dann die zweite Sache war, es war so ein kleiner Sportartikelhandel dran, wo man praktisch Benelux betreut hat. Und die dritte Sache war so ein bisschen, dass man so infrastrukturtechnisch, wenn es um Sportbauten und um Sportstätten, Infrastrukturen ging, dass man da beratend tätig war. Das waren so die drei Hauptthemen, ja.
Weil wenn man deine Vita so liest, dann besteht die nur aus Sport. Also Studium in Köln als Diplom-Sportökonom, gefolgt vom Schwäbischen Turnerbund. Wie kommt man denn als Judoka zum Schwäbischen Turnerbund?
Das war so der Berufseinstieg mehr oder weniger, dass ich da von Köln weggegangen bin und wollte eigentlich in die Verbandswelt rein und war dann ja beim Schwäbischen Turnerbund. Und hatte dann die Möglichkeit, Geschäftsführer zu werden im Judoverband, weil da gab es einen Wechsel aufgrund altersbedingten Wechsel. Und dann war ich, wie gesagt, 6 Jahre beim Judo und habe dann das Angebot aus Luxemburg bekommen und war dann praktisch in Luxemburg. Und dann war es halt witzig, dann wollte die Familie eigentlich zurückkommen wieder nach Deutschland, weil bei mir ist der Sohn praktisch in Luxemburg auf die Welt gekommen und hat meine Frau einfach mit den 2 Kindern gesagt, du, es war viel arbeiten, alles drum und dran. Und dann hat man einfach gesagt, dass man einfach sagt, langfristig sieht man sich eben, wenn es um das Thema Einschulung geht, eben hier, dass man eben wieder zurück sein will. Und dann war das Thema beruflich bedingt, wo wechselt man hin, was macht man noch? Und dann war das so, dass ich dann gesagt habe, nach Verbandszeit und der Zeit in der Wirtschaft mit Bezug zum Sport, bin ich dann in Heilbronn gelandet beim Verein, war dann Geschäftsführer in Heilbronn 4 Jahre oder 3,5 Jahre. Und dann, wie gesagt, zum LSV-OSP. Also man hat in dem System mal mitbekommen, wie tickt ein Verein, wie tickt ein Verband, wie tickt die Wirtschaft. Und jetzt noch, wie tickt so ein Landessportverband, OSP dran. Ja, man hat die verschiedenen Blickwinkel zum Sport, kann man sehr gut darstellen eigentlich, oder kann man gut verstehen.
Ja, also allein die Vita klingt schon, als wäre sie die absolute Bewerbung zum Leiter vom OSP, muss ich schon sagen. Es ist sehr vielseitig. Aber
es ist aber, glaube ich, auch, das ist ja das Thema, dass, wo ich ja glaube, das passt ganz gut. Natürlich ist eine eigene Meinung, wo man selber sagt, es kann auch gut sein, dass dann eben alle Beteiligten sagen, oh Gott, aber seit er da ist, ist alles eine Katastrophe, ja. Aber gefühlt einfach das Thema, dass man weiß, wirklich, wie ist der Blickwinkel von einem Verein, wie ist der Blickwinkel von einem Verband, wie ist der Blickwinkel von der Wirtschaft und auch das Thema, wie hat man sich als Athlet damals selber gefühlt. Und ich glaube, so ein bisschen das zu verstehen, wer eigentlich, warum viele Reibereien entstehen, aber das ist ganz normal, weil es einfach verschiedene Interessen dahinter liegen, auch die, wo eigentlich grundsätzlich das Gleiche wollen. Dass es eigentlich grundsätzlich schon förderlich ist, es dann eigentlich auch besser miteinander zu verbinden und dass es ein bisschen besser so in Harmonie geführt wird. Ja.
Das heißt, du versuchst schon auch den OSP als mit einem ganzheitlichen Ansatz aufzuleiten.
Ja, absolut. Also ich glaube, es geht, wie gesagt, es geht nur über das Thema ganzheitliche Betreuung, aber dann trotzdem wieder maßgeschneidert für jede Person.
Ja.
So, das ist nur so wird es gehen, ja. Dass man eben sich so aufstellt, dass man, wie gesagt, jegliche Möglichkeiten hat und dass man dann wirklich genau sagt, mit Sportart, mit Bundesstützpunkt, mit Trainer, mit Sportler, wer braucht wie was und wie kann man das dann darstellen? Und dass man dann wirklich ganz gezielt sagt, man will absolute in die Weltspitze rein. Man will nicht irgendwie Leistungssport machen oder irgendwie Spitzensport machen, sondern man will wirklich Weltklasse sein. Ja. Und dafür gilt es, hart zu arbeiten und dafür machen wir es jeden Tag. Ja.
Wie sieht es denn so mit nächsten Zielen aus bei dir?
Na, bei mir ist es erstmal, ich bin jetzt, wie gesagt, noch seit kurzem erst hier Und jetzt mit dem ganzen Corona-Thema hat sie ja so viele Ideen, die man auch hatte, und viele Neuausrichtungen erstmal so ein bisschen auf nach hinten verzögert, ja. Also man hofft jetzt, wie gesagt, erstmal, dass jetzt die Spiele dieses Jahr erfolgreich ablaufen, dass das alles in Pandemiezeiten doch so funktioniert, dass danach jeder sagen kann, das war gut und richtig so. Und dann ist der Blick natürlich nach Paris gerichtet, ja, wie man sich die Jahre aufstellen kann. Und wie gesagt, also ich denke momentan überhaupt nicht irgendwie an eine Veränderung. Also wir sind hier auch als Familie wieder angekommen. Wir haben die Kinder gehen in Backen auf die Schule, in den Kindergarten, sind alle sportbegeistert. Ich fühle mich hier super wohl. Die Kinder freuen sich immer dran, dass wenn sie Athleten sehen und sagen, oh Papa, ist die auch bei dir, ja. Also wir sind ja grundsätzlich sehr, 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 sehr zufrieden, privat. Aber auch ich jetzt hier in dem Job, also ich muss sagen, ich habe noch so viele Ideen und Sachen, wo man noch Sachen bewegen und ändern will. Also es wird eine ganz spannende und tolle Zeit in den nächsten Jahren noch. Ja.
Das heißt, du bleibst dem Olympiastützpunkt Stuttgart noch eine Weile erhalten. Und die nächste Reise geht dann eher entweder in Urlaub oder eher Richtung Tokio. Also lieber feuchte Wärme oder lieber trockene Hitze?
Ja. Also es war auch vor Pandemiezeiten nie Diskussion, ob ich dann mitfahre zu den Olympischen Spielen. Also wenn dann wäre es wirklich ein Thema gewesen, ob man vielleicht privat sein Urlaub irgendwie so steuert, dass man das, wie gesagt, man hätte sich jetzt ein, zwei Jahre vorbereiten und das dann als großen Urlaub mal als Familie gemacht, ja. Weil mit dem Tokio natürlich mich als Judoka noch mehr verbindet, wie jetzt nur die Olympischen Spiele. Ich weiß nicht, was meine ersten großen Themen auch als junger Judoka, wo ich mit 16 zum ersten Mal nach Japan mit durfte, 4 Wochen zum Trainingslager, und das war schon als von der Größe von allem und so weiter. Und immer wieder merkt man auch, dass man dann immer wieder, wenn dann solche Themen kommen, auch privat, in der Familie das erzählt, ja. Und es ist ja schon schön, mal auch dann der Familie zu zeigen, wo man dann damals unten regelmäßig war und so. Also da hätte man sich schon mal überlegen können, aber jetzt, wie gesagt, durch die ganze Situation alles war das jetzt erstmal außer Frage, ja. Dass man da irgendwie als Person mitreist. Und wie gesagt, also wir sind auch da, ich sag mal, sportlich gesehen, also brauch ich da nicht unten sein. Also da müssen andere hin, ja.
Das heißt, du hast gar kein, also du wärst so oder so nicht mit nach Tokio gegangen?
Nee. Wie gesagt, ich hätte es da eben das Thema, eben die das, was es der Sache bringt, ja, wäre es für mich dann im Verhältnis gewesen, ja. Also ich bin aber auch, wie gesagt, man muss auch sagen, ich bin nur noch relativ neu dabei, wenn mal die Kontakte vielleicht auch zu internationalen Themen gewachsen sind oder es vielleicht mal du weißt, dass da unten mit dem System trainiert wird, ähnlich wie in den OSP, wo es mal interessant wird, das anzuschauen, sich da mal Gespräche zu führen und so weiter. Wenn man das dann mit gewissen Sachen verbinden kann, dann könnte es durchaus mal Sinn machen, da geschäftlich das zu machen, ja. Aber ansonsten sehe ich da keinen Grund für mich. Ja.
Trotzdem lieber feuchte Wärme oder trockene Hitze?
Schnee eher, witzigerweise.
Ach so, ja. Haben wir hier ein Winterkind.
Also ich muss, eigentlich ist bei mir wirklich so das Thema, als auch wenn mich einer fragen würde, also normalerweise sind wir immer in Fasching, immer die Woche Skifahren. Also dieser fällt natürlich aus. Das trifft mich schon mehr wie letztes Jahr, der Urlaub irgendwie. Also das ist für mich das Thema da, bisschen bewegen, bisschen frische Luft und dann die Berge runterfahren, schalte ich mehr ab wie irgendwie im Sommerurlaub. Also für mich ist es irgendwie erholsamer, ja.
Also, aktive Erholung nennt man das, glaube
ich. Ja, da ich auch noch bin, das darf man gar nicht laut sagen, ich dürfte das in so einem Rahmen auch gar nicht ansprechen, nicht mehr mit so der Sporttreibende zur Zeit. Also ich umgebe mich viel mit Sporttreibenden, ja, und nutze es immer als Ausrede, dass ich ja nichts machen muss oder dass ich früher genügend gemacht habe. Aber ich weiß, dass es grundsätzlich falsch ist. Ich mache auch ein bisschen was, aber es sollte ein bisschen mehr sein. Und durch das natürlich auch ist das Thema, so ein Skiaktivurlaub tut mir einfach generell auch gut. Ja.
Aber wir hatten doch jetzt in letzter Zeit hier doch ziemlich viel Schnee. Warst du da nicht auch irgendwie Schlitten fahren oder so? Bestimmt auch mit.
Ja, Schlitten fahren, ja, aber ja, wie gesagt, ist eigentlich schade, wenn man so ein Ski-Fable hat, ja, in diesem Jahr, wo es vom Schnee ja ideal wäre, da verspricht man. Aber es gibt Schlimmeres, wie dass man dieses Jahr nicht Skifahren gehen kann. Ja. Aber es ist für mich, wenn es mich einer fragt, für mich hat der Winterurlaub mehr Erholungsfaktor wie ein Sommerurlaub.
Da gehörst du bestimmt zu eher den wenigen in Deutschland, das kann gut sein, glaube ich.
Aber mir ist das Thema, ich kann auch mit mir selber so in der Sonne liegen, am Pool oder in der Liege, da weiß ich nach 20 Minuten weiter, was ich machen soll. Also das ist mir zu langweilig. Ja.
Also die meisten lesen da ein Buch.
Ja, das ist ja... Ich versuch's mal so, ja.
Okay, also Buch lesen ist nicht so.
Ja, also dann machen wir in einem Jahr nochmal das nächste Gespräch und dann zeige ich dann, ob das erfolgreich war. Ob mittlerweile dann das Sommerurlaub doch wichtiger geworden ist durch den Buchtipp. Ja.
Ja, mal gucken. Also Buchtipp kann ich dir durchaus geben. Sebastian Fitzek ist ein absoluter super Schriftsteller und Autor. Kann ich nur empfehlen, wenn du so auf Verbrechen und sowas stehst. Super.
Ja, ich könnte jetzt dieses Jahr mal jetzt in Faschingsferien, die Woche habe ich eigentlich Urlaub, ja. Dann, nachdem ich nichts machen kann, versuche ich es da mal auf jeden Fall.
Sag mir Bescheid, wie es funktioniert.
Ja, doch. Ich gebe eine Rückmeldung, ja.
Ah, da muss ich doch aber doch noch mal zu meine Entweder-Oder-Fragen kommen, dann kann ich das ja gleich mal aufgreifen. Lieber lesen oder lieber einen Film gucken?
Witzigerweise ist bei mir beides nein eigentlich, ja.
Also, nicht auch? Also, keinen Film gucken?
Nee, ich bin wirklich einer, der eigentlich, also wenn ich dann mal so Zeit habe, also oder daheim bin, ja, dann eher dann praktisch mich um die Familie, mit den Kindern und allem kümmern, dann abends immer noch hier und da was zu tun. Irgendwie ist es selten, aber wenn mal Zeit ist, dann bin ich doch einer, der sich da lieber vom Fernsehen berieseln lässt, wie irgendwas zu lesen. Ja. Wobei ich trotzdem auch gern lese. Das ist nicht so, dass ich jetzt nie was lese, ja. Aber eher dann wirklich eher so in Richtung so Managementbücher und Ratgeber und so weiter. Also eher weniger so das Thema Geschichten. Ja. Mhm. Aber wahrscheinlich eher Fernsehen.
Fernsehen oder Filme, so Actionfilm oder Western.
Ja, also wenn dann irgendwie ein Film oder irgendeine Serie, an der man gerade dran ist und so weiter, ja, eher so in die Richtung dann das, ja.
Also wie jeder andere auch, der OSP-Leiter.
Ja, genau gleich.
Fernsehen und Filme und Serien, das ist doch schön. Zum Abschluss möchte ich dich noch nach deiner allerliebsten oder schönsten Sportanekdote, Sporterinnerung fragen. Gibt es da was aus deiner aktiven Zeit vielleicht oder jetzt aus der Zeit als OSP-Leiter?
Also es gibt natürlich so im Sport, also würde ich sagen, viele, viele tolle Geschichten. Weil natürlich einfach viele Freundschaften sind bei mir auch teilweise entstanden. Auch wie gesagt, über hunderte Kilometer in andere Länder, ja, in allem drum und dran, wo man trotzdem sich noch damals gemeinsam Sport gemacht hat, jetzt nahestehe, da gibt es viele tolle Geschichten, auch viele tolle Erinnerungen. Auch Thema, wenn man einfach mit Athleten zusammen ist, was da Geschichten erzählt werden und so weiter. Aber im Bereich der Anekdote, wenn ich natürlich jetzt sage, ich bin jetzt am OSP mit angekommen, ist für mich immer noch das, wo ich immer mit Schmunzler oder einfach gern zurückdenke oder gerne vor Augen führe. Also ich war mit, ich glaube, mit 14 Jahren, das ist jetzt 28 Jahre her, ja, zum ersten Mal am OSP hier. Und da hatte ich ein Gespräch, wie gesagt, mit dem damaligen OSP-Leiter, mit dem Kavink und mit dem Herbert Wursthorn als Laufbahnberater. Und witzigerweise sitze ich jetzt, praktisch 28 Jahre später, im Büro vom damaligen Kavink. Und der Herbert Wursthorn, der damalige Laufbahnberater, ist heute immer noch da. Also ist jetzt kurz vor Ende vom Ruhestand. Aber dass ich mit ihm vor langer Zeit am OSP Kontakt hatte und jetzt beruflich wieder. Also das ist so eine Sache, die dann doch schon nicht so alltäglich ist, ja.
Ja, die Sportwelt ist klein und schön und man trifft sich immer wieder und trifft auch wieder alte Bekannte. Das hat auch immer schon viele schöne Anekdoten hervorgebracht. Deswegen frage ich das doch dann auch immer mal wieder, weil ich das eigentlich ganz schön finde. Und jetzt gerade so in Stuttgart, da ist es doch häufig so, dass man den einen oder anderen mal wieder trifft.
Auf jeden Fall. Also das ist einfach doch aufgrund von der Größe vor allem her, man trifft wirklich immer wieder viele und das ist aber auch das Tolle im Sport, da man sich da oftmals in verschiedenen Funktionen aber immer wieder die gleichen Leute über den Weg läuft. Ja.
Ja, es ist meistens eine große Sportfamilie, würde ich sagen.
Das ist, so, Es kann ganz oftmals eine ganz harmonische Sportfamilie sein.
Du bist so wie in jeder anderen Familie auch.
Natürlich.
Ich auch mal, natürlich. Da bist du mal nicht so harmonisch.
Natürlich.
Aber das gehört auch
dazu. Gehört ganz normal dazu, natürlich.
Ja. Und so von den 13 verschiedenen Sportarten, die du betreust am OSP, was ist da deine Lieblingssportart?
Also wie gesagt, wir betreuen generell alle olympischen Sportarten, aber es gibt ja in Deutschland seit der Leistungssportreform ein Bundesstützpunktsystem und da sind uns praktisch 13 Bundesstützpunkte sind uns zugeordnet. Deswegen sind die einfach in größerer Masse präsent.
Ja. Ja.
Und letztendlich betreuen wir alle Sportarten. Ich hab da wirklich, wie gesagt, überhaupt gar keinen Favorit, muss man wirklich sagen. Ja. Also es ist wirklich dann... Also wenn einem sein Herz so von Sport schlägt, geht es praktisch um Sport, ja, und nicht um die Art und Weise, was sie machen, was welche Sportart sie machen. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe das irgendwo irgendwie Vorlieben. Es gibt auch nichts irgendwie, wo ich sage, das schaue ich jetzt lieber an wie was anderes. Oder wo ich sagen muss, ja, aber die leisten ja mehr wie die andere. Also wenn man das wirklich so im Gesamten sieht, ist es Wahnsinn, was der jeder macht. Ja, ist von Engagement und Ehrgeiz alles drum und dran vergleichbar, alles. Und wie gesagt, es ist einfach toll, dazu zu schauen und toll, das mitzunehmen. Und wie gesagt, ob das heute mal einer ist, der mit der BMX-Strecke fährt oder jemand, der im Ring turnt oder der Hürden läuft oder ein Zweikämpfer, das ist wirklich, da kann man nicht sagen, was da irgendwie der Favorit ist.
Also du hast kein Lieblingskind von deinen 13?
Nee, das, aber es sollte auch nicht so sein. Es sind bestimmt Sachen, die jetzt einem mehr liegen anzuschauen oder weniger liegen anzuschauen, aber das hat irgendwie nichts mit irgendwie mit, wenn man irgendwie Sportart mehr mag oder weniger mag, ja. Also das ist so, ja. Also da gibt es wirklich jetzt nicht irgendwo eine Sache, wo ich jetzt sage, da hat man jetzt irgendwie einen Schwerpunkt drauf. Nee.
Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, lieber Tim. Es war sehr aufschlussreich.
Ich bedanke mich für das Thema und für das Gespräch und dass man heute mal ein bisschen was erfahren durfte über mich als Person und als über den OSP. Ich hoffe, den Zuhörer gefällt es. Sie sind interessiert und wie gesagt, wenn irgendwo mal was ist, wo man wieder so in Kontakt treten kann und was gemeinsam machen kann, jederzeit gerne. War wirklich eine tolle Stunde jetzt. Ja.
Vielen Dank auch an die Zuhörer natürlich. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst gerne Feedback da auf unseren diversen Kanälen wie www.sportregion-stuttgart.de oder auf Instagram auf Sportstuttgart oder Facebook unter Sportregion Stuttgart. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns folgt. Und ich denke, der OSP hat, glaube ich, auch eine eigene Seite auf Instagram.
Jawohl. Auch auf ganz normal über Homepage-Kontakte oder auch auf Instagram finden wir uns, ja. Und auch bei uns, wenn irgendwas gibt, einen Hinweis oder einen Kommentar, immer jederzeit gern. Natürlich bevorzugt nehmen wir gern die positiven Kommentare auf. Ja. Nee, kleiner Scherz. Also wir sind wirklich, wenn da irgendwo was wäre, einer noch eine Rückfrage hat oder irgendwie sich was interessiert, kann er sich ja jederzeit an uns nochmal gern wenden. Also wir stehen da gern auch für Auskünfte oder Themen bereit.
Genau, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Ablauf oder zum Arbeiten am Olympiastützpunkt Stuttgart, dann meldet euch gern. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dennchen, eure Debbie.